SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute live in der Kulturplattform Akku zu Emmenbruck. Guten Morgen miteinander. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Zwei Gäste, die beide Pionier sind auf ihrem Gebiet. Sie war die erste Frau, die den Blick als Chefredaktorin ad interim geführt hat. Journalistin sie. Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Heute ist sie stellvertretende Chefredaktorin der Sonntagszeitung. Mutter von zwei Teenagern, 43 Jahre alt. Einen schönen guten Morgen, Andrea Bleicher. Und er hat das traditionelle Entlebuch in Zukunft geführt, ist Direktor von der UNESCO-Biosphäre Entlebuch. Eigentlich wäre er ja gern Polizist geworden. Aus diesem Traum ist nichts geworden. Dafür ist er mit 22 den jüngsten Kurdirektor gewesen in Sörenberg. Jetzt ist er 60, Vater von drei erwachsenen Kindern, eins davon übrigens eine Polizistin. Einen guten Sonntagmorgen, Theo Schneider.
Jetzt bin ich.
Andrea Bleicher, am Sonntagmorgen ist Ihre Zeitung, die Sonntagszeitung, fertig gedruckt, wird ausgeliefert. Lesen Sie sie denn überhaupt noch am Sonntagmorgen?
Nein.
Das heisst, Sie lesen nachher alles, was Sie verpasst hätten in den anderen Zeitungen?
Ja und nein. Also, ich lese die Zeitung nicht, weil ich sie ja schon gelesen habe. Ich habe ja jede Seite im Prinzip schon abgenommen. Also kann ich mir die Zeit sparen, sie am Sonntag noch mal anzuschauen. Und ja, natürlich schaut man dann mal, was die Konkurrenz so gemacht hat. Aber es ist, für mich ist es jetzt nicht mehr ganz so dringend. Früher hatte ich das Gefühl, dass der Zwang für mich grösser war, gerade zu schauen und zu denken, oh, sind jetzt die besser gewesen oder nicht. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen lockerer. Und das ist vielleicht auch erst am Nachmittag, als ich das anschaue, nicht mehr am Morgen früh.
Ihr Leseprogramm am Sonntagmorgen, Theo Schneider?
Ja, wenn ich Andrea früher gehört hätte, hätte ich die Zeitung auch ein bisschen fleissiger gelesen.
Sicher?
Ja, was
kann man immer noch machen.
Ja, kann man immer noch machen.
Ja, genau.
Aber Sie haben Zeit am Sonntag für ein Sonntagszeitungsprogramm?
Das liegt drin, ja.
Das nehmen Sie sich. Ja. Aber Sie sagen jetzt nicht, welche Zeitung das Sie lesen?
Nein, das sagt nicht.
Wissen Sie eigentlich, was ein Direktor von einer Biosphäre macht, Andrea Bleicher?
Ich gehe davon aus, dass er eine ganz wichtige Person ist und natürlich quasi das Geschick von dem leitet und für die Strategie verantwortlich ist und natürlich auch nach außen repräsentiert. Also ich gehe davon aus, er ist die lebende Biosphäre.
Die lebende Biosphäre. Ja, genau. Also eben, das heisst nicht, sie schauen, dass alles schön und pflegt ist und natürlich ist und so bützelt klar im Bändlibuch ist. Was machen Sie den lieblangen Tag als Direktor von einer Biosphäre?
Das trifft es ganz gut eigentlich.
Sicher?
Nein, es ist so, ich versuche eigentlich die Wünsche und die Vorstellungen, die Anregungen und auch die Ansprüche von der einheimischen Bevölkerung, von der Bändlibucher, aber auch von der Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, in einer Art fairen Kompromiss unter einen Hut zu bringen. Mhm. Das heisst, Nachhaltigkeit zu leben und der Region Perspektive zu geben. Ja.
Und wie machen Sie das?
Durch Gespräche, durch Präsentationen, wie gesagt worden ist. Mhm. Ich bin eigentlich auch Botschafter von der Region. Ich lebe Sentlibuch. Ich bin Sentlibuch.
Ein Ur-Entlebucher, sagen Sie, glaube von sich selber. Gell? Ja. Sie sind ein Ur-Entlebucher.
Ich bin ein Ur-Entlebucher, ja. Echt Entlebuch.
Ein echter Entlebuch. In Ihrem Fall müsste man sagen, Sie sind Urbuchreinerin oder
Buererin. Genau, ja.
Sagen Sie schnell zwei, drei Worte zu Ihren Wurzeln, zu diesem Ort, zu Buri,
ja. Buchrein. Also für nicht Luzern heisst das Buchrein und eben für Luzerner heisst das natürlich Buri.
Jawohl.
Das ist ein kleiner Ort früher. Ein richtiges, es ist ein Dorf mittlerweile, ist Agglomeration von Luzern. Und dort bin ich geboren und aufgewachsen, bis ich dann später nach Zürich gezögert bin.
Das heisst, die Wurzeln sind da geblieben und sie gehen ab und zu noch zurück, zurück in die Region?
Natürlich. Meine Mutter lebt in Buri und ich gehe sie natürlich besuchen. Und für mich ist es auch immer wieder interessant, zurückzukommen. Das tut einem auch gut, dass man wieder daran erinnert wird, von wo man kommt.
Wo man herkommt. Ja. Sie sind relativ jung nachher weggezogen. Die Luzern ist dann, glaube ich, irgendwann mal zu klein geworden, gell?
Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde für immer in Luzern bleiben, bevor ich einmal weg war. Und als ich dann mal weg war, habe ich gedacht, nein, das kann doch jetzt doch nicht ganz alles gewesen sein. Und ich komme jetzt gerne nach Luzern. Ich fühle mich auch in Luzern daheim. Aber ich muss jetzt sagen, ich will nicht mehr hier wohnen.
Das vertiefen wir dann im Verlauf der Sendung. Was bei Ihnen noch auffällt, Herr Schneider, Sie haben einen schönen Rossschwanz. Da deckt sich, ich weiss nicht, etwas Rebellisches dahinter oder woher kommt der Look?
Ja, das weiss ich selber nicht ganz. Ich denke, es kommt noch ein bisschen von der Zeit vom Moorschutz, wo ich da als Indianer verkleidet auf Luzern bin. Und ich sagte, wir wollen ganz sicher ein Indianerreservat werden. Und das ist eigentlich das, was mir noch geblieben ist.
Also, dann tun wir das aber jetzt schnell aufdröseln, oder? Dann müssen wir jetzt schnell erklären. 1987 kommt die Rotenturm-Initiative, wird angenommen zum Schutz der Moore.
Genau.
Und da ist es für Sie im Entlebuch gerade ein bisschen schwierig geworden, weil Sie haben, glaube ich, etwa ein Viertel von der Fläche, plus minus, Sie korrigieren mich, ist Moor.
Ja.
Sind Moor.
Etwa rund die Hälfte von der ganzen Region ist geschützte Fläche geworden.
Jawohl.
In der Tourismusgemeinde, wo ich hier gearbeitet habe, Sörenberg, ist es zwei Drittel gewesen, wo geschützte Fläche war. Und die Frage war, ist wirtschaftliche Entwicklung, sprich touristische Entwicklung, überhaupt noch möglich? Und eigentlich auf die Diskussion hat niemand eintreten und auch nicht zeigen, was jetzt hier eingeschränkt wird. Und man hat gehört, man muss Trinkwasserfassungen zurückbauen, muss Skiliften abbauen und so weiter. Und da habe ich gefunden, jetzt musst du etwas unternehmen. Bis Indianer verkleidet.
Sie sind damals nur Direktor, oder? Sie sind damals Tourismusverantwortlich.
Ich bin Touristiker, ja. Also Hauptdirektor in Sörenberg, genau. Jawohl.
Dann haben Sie sich verkleidet als Indianer.
Jawohl, und bei der Stadt, in der Regierung und mit den Medien zusammen gesagt, das kommt nicht in Frage, wir sind kein Indianerreservat. Und ja. Das hat eigentlich Diskussionen aufgebrochen. Diskussionen über Schützen und Nutzen.
Okay. Und denen hat der Rossschwanz Ihnen geholfen?
Für ja, ich denke, und seitdem ist das ich sage sehr viel, die so einen Rossschwanz haben, das ist eigentlich die Antenne, oder? Darum habe ich ein gutes Gespür.
Lange Haare. Von dort her. Super. Das kann man machen, wenn man noch genug Haare auf dem Kopf hat. Ich glaube, bei mir würde ich das irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Aber bleiben wir schnell bei den Äußerlichkeiten. Andrea Blech, Sie sind immer gut gestylt, frisch, urban, im Trend. Wie wichtig ist so die äußere Erscheinung in dem Medienjournalismus, wo Sie doch so seit über 20 Jahren drin sind? So die Äußere, wo man zeigt und vor sich hin hat? Ja.
Oh, ich glaube, das ist relativ individuell. Also ich, für mich ist es wichtig, weil ich es interessant finde. Also ich finde auch Mode interessant. Und gleichzeitig denke ich halt auch, dass man es benutzen kann, um auch ein Statement zu setzen. Also wenn man, also der Rossschwanz ist eindeutig ein Statement. Also mit dem wird man ja auch ein bisschen ausdrücken, dass man ein bisschen nonkonformistisch ist. Wenn er würde in einem Anzug daherkommen und eine andere Frisur hat, würde man sofort etwas anderes erwarten. Und ich glaube, das überlegt man sich auch, was man gegen aussen zeigen will. Und ich glaube, am Schluss ist Mode eine Botschaft.
Was Sie aber auch selber ganz bewusst leben.
Ja.
Sie sitzen, was mir vor der Sendung aufgefallen ist, Sie sitzen wahnsinnig gerade da und der Herr Schneider und ich sind schon hinten im Räumen, ein bisschen mehr wie zwei Nussgipfel da gesessen. Nein, gesagt, Sie haben eine wirklich gute Haltung. Und das kommt davon, weil Sie Ballett machen, nach wie vor.
Ja, also nach einer sehr langen Pause. Also ich habe von, ich glaube, es ist, ich war wahrscheinlich 5 bis 14. Und aus der irgendwann in der Schule ist mir zu viel geworden. Da habe ich es dann nachher nicht mehr gemacht. Und man hat ja dort zuerst auch natürlich das Gefühl gehabt, dass vielleicht wird man prima Ballerina. Und ich bin irgendwann eh zu gross gewesen, dann hätte man das auch können lassen. Und später, irgendwie, erst vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, habe ich dann wieder angefangen aus Spass. Und es macht mir auch weiter Spass. Also, habe nicht das Gefühl, ich werde jetzt Altersballerina, sondern es geht, es geht jetzt ein bisschen um etwas anderes. Einfach irgendwie, es ist eigentlich eine von diesen Sportarten, die mir liegt. Mhm. Oder, ja.
Also Sie bezeichnen es als Sportart?
Ja, ja, natürlich. Ja. Also, klar.
Okay.
Also ich gehe davon aus, also ich sage jetzt mal, jemand, der auftritt, ist es eher Kunst. Mhm. Und für mich ist es Sport, ja.
Ja. Toll. Das haben wir beide, glaube ich, auf der Seite liegen, Herr Schneider, gell?
Ja, aber Kunstästhetik ist für mich auch wichtig. Ja. Und da sieht er sehr, sehr elegant aus, André Hansen. Wir sind eher wahrscheinlich eher Genießer, oder? Und ich habe Schwierigkeiten mit Pirouetten.
Mit Pirouetten haben Sie Schwierigkeiten? Ja. Okay. Ich würde gerne.
Dort geht es nur ums Gleichgewicht. Ah, ja. Und wenn man im Gleichgewicht ist, ja, geht das schon.
Aber auf dem Glatteis sind, dann hilft das auch, oder? Genau. Ich würde gerne mit Ihnen beiden, so, wir haben es ein bisschen berührt, Ihre Wurzeln ein bisschen mehr erörtern. Sie waren Sechst, in Ihrem Fall, Theo Schneider, der Erstgeborene.
Ja.
Und in Ihrem Fall, Andrea Bleicher, Sie waren die Jüngste von 4. Mhm. Ich würde gerne einhocken bei Ihrem Berufstraum Polizist. Mhm. Sie wären gerne Polizist geworden, aber der Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Und das hat einen ganz spezifischen Grund gehabt.
Ja, das hat es ja. Wobei es nicht das ultimative Traum war, Polizist zu werden, von klein auf schon. Ich kann andere Vorstellungen. Ich kann eigentlich auch Kindergärtner werden.
Kindergärtner? Wieso?
Ich gerne Kind haben und gerne mit Kind arbeiten. Und dann bin ich zum Berufsberater und habe das gesagt, was ich damals mache. Und dann sagt er mir, ja, das geht nicht. Du bist doch ein Mann. Kannst du nicht Kindergärtner ist doch nicht für dich. Und dann musst du den Kindern noch trocken machen und so. Füll mal den Bogen aus. Und dann hat er den Bogen ausgefüllt. Und dann kommt er zurück und sagt, ich habe jetzt der Job für euch. Ein typischer Käser oder ein Bahnhofvorstand. Und in dem Moment kann ich eigentlich gewusst, dass der überhaupt nicht versteht von meiner Zukunft.
Definitiv nicht, oder?
Nein, du hast später natürlich immer den Wunsch von Polizist.
Okay.
Und das hat mich nicht locker gelassen. Und dann ich habe mich angemeldet zur Polizei schon. Und dann ist kurz darauf die Mutter gestorben. Meine Geschwister sind alle noch in der Schule. Und ich bin dann daheim gefragt. Also daheim schauen, dass der Laden läuft und der Vater ist.
Eben, Sie haben jetzt gerade vorher schnell rausgerutscht. Meine Kinder, oder? Also Sie sind fast in einem
Mutterrollen. Ja, das ist fast meine Kinder. Ja, das ist wahr, das stimmt.
Wie alt ist denn das Jüngste, wo Ihre Mutter gestorben ist?
Ja, das ist bei 13-jährig.
Okay.
Ja.
Das heisst, Sie sind heim und haben den Haushalt irgendwie übernommen?
Ja. Ich habe daheim geschaut, dass es läuft. Der Vater war sehr viel politisch unterwegs, war im Nationalrat. Und da hat es mich daheim gebraucht. Und ich habe die Polizei ein bisschen geschoben und gefunden, ja, kannst du vielleicht in 2 Jahren noch machen. Dann noch ein bisschen geschoben und dann noch ein bisschen geschoben. Und dann ist die ganze Tourismusgeschichte reingekommen, die mich auch gefesselt hat. Aber ich habe immer so ein bisschen geliebäugelt. So bis, ich weiss nicht was, vielleicht 35, 40 und gefunden, das wäre schon eine Möglichkeit, die
Polizei. Weiss, ja. Ja.
Und irgendwann ist es einfach zu spät gewesen, oder? Und jetzt ist ja meine Tochter bei der Polizei.
Ich also, Polizistin, ja.
Ein Teil wieder gut gemacht.
Hat sich der Kreis geschlossen, genau. Andrea Bleicher, in Ihrem Fall, ich würde schnell gerne eingehen auf die älteren Schwestern. Die 3 älteren Schwestern seien, so wie wir, noch 3 weitere Mütter gewesen, haben Sie mir gesagt.
Ja, das hat durchaus seine Vor- und auch seine Nachteile gehabt. Also, es ist natürlich, also ich habe 3 Superschwestern, die auch immer viel für mich gemacht haben und viel zu mir geschaut haben. Und ich glaube auch natürlich ein Stück weit vorgelebt hat, was man alles machen kann. Aber die sind. Meine älteste Schwester ist 14 Jahre älter als ich und meine jüngste Schwester ist 11 Jahre älter als ich. Also es ist ein rechter Gap und die sind natürlich super glamourös für mich und mit ihren Kleidern und so weiter und so fort und haben eben eigentlich mir gezeigt, dass man alles machen kann. Und gleichzeitig hat man 3 gehabt, die auch noch wollen, 3 reden in der Erziehung. Also, aber man hat im Prinzip noch 3 zusätzliche Mütter gehabt.
Das heisst, haben die schon also ein bisschen ausprobiert, wie es sein könnte, wenn sie selber Mutter wären? Also die älteste zum Beispiel, hat die so ein bisschen.
Ja, also meine älteste Schwester, Claudia, die ist hatte schon eine eigene Wohnung, als ich relativ klein war. Und das hat mich ganz toll gedacht. Ich konnte zu ihr zu Besuch nach Luzern übernachten. Das war eine Grossstadt. Und dann sind wir einmal so durch die Straße gelaufen und haben gesagt, so, komm, jetzt kannst du mir die Hand geben. Und wenn jemand fragt, dann bin ich deine Mutter. Und das hat mir gefallen. Und ihr hat das offensichtlich auch gefallen. Und das ist irgendwie... Das war schon ein Abenteuer für mich. Ja.
Ihr Vater war Gewerkschaftssekretär. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein recht abstrakter Beruf, sage ich jetzt mal als erstes. Sekretär von einer Organisation, die sich einsetzt für Arbeitende. Mhm. An welchem Punkt haben Sie begriffen, was er eigentlich macht, was seine Funktion ist?
Eigentlich relativ früh. Ich weiss, meine Klassenkameraden haben sehr lange das Gefühl, mein Vater ist Sekretär. Das heisst, er tippt Sachen ab irgendwo in einem Büro. Und ich habe das natürlich aber eigentlich schon immer mitbekommen, was er macht. Er hat auch viel daheim erzählt, wo er jetzt hin muss und was dort jetzt passiert, was er muss aushandeln und so weiter und so fort. Also es ist für mich recht klar gewesen. Ich konnte es vielleicht nicht ganz den anderen Kindern erzählen, weil das ist eben, die anderen haben hier alle etwas eher Handfestes gemacht. Und mein Vater hat irgendetwas irgendwann gemacht. Aber mir war es eigentlich sehr früh klar gewesen.
Das heisst, daheim haben Sie auch politisiert am Familientisch?
Ja, also wir haben immer über ganz viel, ich würde wahrscheinlich über Sachen, die vielleicht andere Familien nicht dringend reden. Aber mein Vater hat das heimgebracht und hat eben auch erzählt, also jetzt geht es um Lohnverhandlungen und dann muss man das und das machen und jetzt ist da das und das passiert. Das haben wir schon gemacht. Also wir haben auch viel über und wirklich auch schon ganz früh, also ich kann mich immer daran erinnert, dass man immer in das involviert war. Also über politische Themen immer diskutiert. Mein Vater hat natürlich eine klare Meinung zu allem gehabt. Das hat sich auch vererbt.
Ja, welche Frage haben Sie einmal so Ihre Debattierfreude, die ich Ihnen jetzt attestieren würde, ja. Haben Sie die dort schon gelernt am Familientisch, dass Sie sich mit ihm angelegt haben?
Nicht nur das, sondern ich habe das Gefühl, mein Vater hat natürlich einen wahnsinnig ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit gehabt. Also, was ist gerecht und was ist ungerecht? Und ich glaube so, eben, dass man muss gerade sein, also dass man muss halt auch trauen, unbequem sein und man nicht muss allen gefallen und dass man am Schluss muss man sich selber können, wenn man sich im Spiegel sieht, muss man das können verantworten, was man macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste gewesen, was ich schon sehr früh daheim gelernt habe.
Von Ihrem Vater mitbekommen. Ja. Andrea Bleicher erzählt aus ihrem Leben und aus ihrer Kindheit als Journalistin heute. Wie war das bei Ihnen daheim gewesen? Also Ihre Vater, eben, der Theodor Schneider, CVP-Nationalrat, 79 bis 95, glaube ich, im Nationalrat gesessen. Da gehe ich davon aus, bei Ihnen ist auch, je nachdem, gross politisiert worden daheim.
Ja, das ist schon so. Also Politik war immer das Thema. Ja. Mutter und ich haben eigentlich so ein bisschen die Sekretariat geführt im Hintergrund für Vater. Aber heute würde ich mal sagen, mich kann man nicht mehr in eine eindeutige Schublade stecken von einer Partei, also ich bin da ein bisschen liberaler, ein bisschen offener wahrscheinlich, als es der Vater war, in dem Sinn. Aber es interessiert mich nach wie vor.
Ja. Aber selber haben Sie nie Politiker werden?
Ja, wenn man in die Politik einsteigen will, muss man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Mhm. Und das war mir ein bisschen vergönnt gewesen. Also ich denke, wer weiß, vielleicht wäre es ein Thema gewesen, aber ich habe es nicht gesucht.
Und in Ihrem Fall, Andrea Bleicher, es wäre ja vielleicht eigentlich auch etwas gewesen, Politik selber, wenn Sie schon so früh...
Nein, ich habe relativ lange nicht gewusst. Ich habe immer gesagt, mich interessieren auch Themen, aber ich hätte nicht gewusst, zu welcher Partei ich gehören sollte. Also es ist irgendwie so, ich finde, es hat Themen gegeben, wo ich das Gefühl habe, ja, ganz genau, das ist jetzt da. Und dann bei den anderen, wo man irgendwie müsste sagen, nein, und da stehst du jetzt da. Ja. Und dann eben das irgendwie sagen, okay, man ist jetzt in einer Partei, man muss wahrscheinlich auch sehr viel mehr das vertreten, was die Partei will, als das, was man möglicherweise selber denkt. Das war nicht so unbedingt für mich, nein.
Dann ist die Fernsehsendung «Key Royale» in den 80er Jahren. Mhm. Ich glaube, hat in München gespielt, so ein wilder Reporter und das Leben auf so einer Redaktion. Und das haben Sie geschaut als Mädchen oder junge Frau und haben gefunden, das ist es.
Also, ich glaube, es hat vor allem meine Mutter geschaut und ich habe so ein bisschen, oder meine Schwester, ich weiß nicht mehr, und ich habe so ein bisschen am Rand mitbekommen. Es hat mich wahnsinnig glamourös gedacht, also, und irgendwie so ein bisschen eben wild und abenteuerlich. Und dann habe ich gedacht, Mama, das könnte etwas sein, das klingt wie ein spannender Beruf.
Reporterin, Journalistin.
Reporterin, ja. Genau, Journalistin, ja.
Und von dem sind Sie nie mehr weggekommen, von dem Traum?
Nein. Also ich bin da, also ich habe wirklich irgendwie, ich habe an der ersten Kante, also mit 12, einen Aufsatz geschrieben, wo es darum gegangen ist, um mein Leben, wie das sollte aussehen in 20 Jahren. Und dort habe ich dann geschrieben, dass ich Journalistin bin und habe das auch relativ ausführlich beschrieben. Es war gar nicht so weit weg von dem, was es nachher nicht war. Und das ist, ich bin dann auch mal zum Berufsberater. Und der hat es offensichtlich ein bisschen besser können, nicht sagen können. Er hat nicht gesagt, ich soll Bahnhofsvorsteherin werden. Sondern hat irgendwie gefunden, mal. Und dann hat er irgendwie aber auch gesagt, aber studieren muss man dafür das nicht. Sondern es ist gescheiter, wenn man etwas Praktisches macht vorher. Und ich habe das geglaubt und ja, es hat auch funktioniert. Eine
Buchhändlerin geworden?
Ja, genau.
Aber nicht sehr glücklich auf dem Beruf gesehen.
Es war die falsche Vorstellung vom Berufsberater, dass wenn man gerne liest, dass man ganz dringend dann auch gerne die Bücher verkaufen möchte. Was natürlich überhaupt nicht so ist. Sondern ich stimmt, wenn es jetzt darum gegangen wäre, den ganzen Tag zu lesen, wäre das mein Traumberuf gewesen. Aber es ist ja eigentlich darum gegangen, Leute kommen und möchte einfach ein Buch kaufen oder x irgendetwas kaufen. Und es ist auch nicht ganz dringend das Gespräch mit dem Kunden, dass er sagt, oh, ich weiss jetzt gar nicht was. Und dann sagt man, jetzt könnten sie das und das. Und die sind da am Kunden und haben ihnen gesagt, in der Schweizer Illustrierten hat es eine Rubrik «Mein Besteller». Und das Buch ist rot. Und dann haben sie irgendwie so gesagt, okay, gut. Und dann haben sie sich so überlegt, was könnte das sein. Aber es ist nicht... Es war eine gute Zeit für mich, aber es ist ganz sicher nicht der Beruf, den ich jetzt für immer hätte machen wollen. Das Positive war da, dass es natürlich die Welt, ich habe schon immer sehr gerne gelesen, schon als kleines Kind habe ich die ganze Schulbibliothek leer gelesen. Und danach, dass es einfach im Prinzip nochmal die Welt von diesen Autoren auftut, dass man viel mehr entdecken kann, das war natürlich toll gewesen. Und natürlich auch, dass es mich ein bisschen gezwungen hat, aus dieser Welt, die man vielleicht hat, wenn man viel liest, wo man so ein bisschen für sich selber ist, halt auch mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und zu sehen, dass nicht alles, ist nicht alles immer ganz einfach mit anderen Menschen.
Sie haben selber auch Erfahrung als Reporter. Und zwar haben Sie, glaube ich, geschrieben, 7 bis 8 Jahre.
Ja.
Fürs Vaterland.
Fürs Vaterland.
Was es nicht mehr gibt mittlerweile.
Gibt es nicht mehr.
Das haben wir
auch
daheim gehabt. Ja, das haben wir natürlich daheim gehabt. Ja.
Ja, also als Regionalkorrespondent. Da hast du geschrieben über Umfälle, über Eröffnungen, über Generalversammlungen von Banken, über Unterhaltungsäben, über alles.
Wie sind Sie zu dem gekommen?
Das weiss ich selber nicht mehr. Mir hat immer faszinierend gefunden habe ich den Reporter, der war schon ein Entlebucher, der hatte den Namen Chief, ein Felder Josef. Und der war mir nachher noch göttig bei der Redaktion. Und irgendwie hat sich so ergeben. Ich habe sicher 7, 8 Jahre dann für das Vaterland gearbeitet. Ja.
Und nachher haben Sie irgendwie mal gefunden, so, jetzt ist gut. Jetzt.
Ja. Ich habe gefunden, jetzt habe ich es gesehen. Ja. Das ist, man muss das natürlich sehen, das ist nicht jetzt da ein Computer und da haben wir eine Haufen Korrekturen, die man machen kann, sondern da hat man einen Auftrag bekommen mit einer Liste und auf der Liste hat es dann Zieleneinträgungen gehabt. Da hat es geheissen, 40 Ziele kannst du liefern. Und dann war ein Film dabei gewesen, wo wir dann in die Kamera rein tun und 3, 4 Bilder machen und das war vorbei gewesen, oder? Also eigentlich müssen wir überlegen, was für Bilder mache ich jetzt. Ich kann es nicht 100 Mal probieren, oder? Und dann hat man das Filmrauli mit dem Text müssen einschicken. Also es ist sehr kompliziert gelaufen, oder?
Ja, das klingt kompliziert. Sie haben aber auch in der Anfangszeit schon auch noch vor der Digitalisierung erlebt, Andrea Beiger,
ja,
oder?
Sehr wohl. Als ich die Journalistenschule angefangen habe, habe ich noch an einer Schreibmaschine geschafft. Ja. Und ich habe das immer, gefunden, oh nein, ich will, also es hat, in meiner Klasse hat schon Leute, die einen Laptop hatten. Ich habe mir gedacht, Das ist völlig überflüssig. Es ist viel gescheiter, wenn man sich vorher überlegt, was man will, schreiben und dann fängt man an, dann macht man es. Und heutzutage kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, diese Arbeitsweise. Und als ich dann beim Blick war, hat man sich tatsächlich, also als ich dort angefangen habe, in der Journalistenschule, hat man sich überlegt, braucht echt jeder das Internet oder längt es, wenn das eine Person auf der Redaktion hat, braucht das wirklich jeder? Das sind so, und dann haben wir noch Leute gehabt, wo Telex abgerissen haben. Also die Agenturmeldungen sind mit einem Telex gekommen. Und dann ist dort ein Assistent gewesen, und der hat die Telex abgerissen und dann die Leute so aufs Pult gelegt und dann hat man die so durchgeschaut. Und die, die man nicht braucht, hat man gerade vorgehabt. Das ist irgendwie so. Und dann hat sich natürlich wahnsinnig rapid alles geändert. Oder ich war einmal im Büro St. Gallen, nicht weil ich hochgradig qualifiziert gewesen wäre für die Region, sondern weil dort zeitgleich beide Korrespondenten ausgefallen sind. Und dann, wenn wir Bilder übermitteln mussten, haben wir die noch zuerst entwickelt und dann in eine Rolle eingespannt. Und dann hat die Rolle die übermittelt. Und wenn irgendetwas dazwischen war, ist die ganze Übermittlung hat dann nicht funktioniert. Also, so hat man das noch gemacht, also quasi von Hand.
Es sind wirklich ganz andere Zeiten und in ganz kurzer Zeit ist viel passiert.
Ja, extrem.
In 2 Jahrzehnten. Sie, Theo Schneider, sind seit 37 Jahren verheiratet. Ich habe das von Ihnen erfahren mit Ihrer Frau Isabel. Die haben Sie, glaube ich, kennengelernt beim Abverdienen.
Im Abverdienen in Luzern, jawohl. Ich war ein bisschen unterfordert mit der Arbeit dort. Und da habe ich gefunden, ich muss irgendetwas anderes noch erledigen können während dem Abverdienen in Luzern. Und bin dann an die Herausforderung getreten oder getroffen. Und die Herausforderung ist geblieben, 37 Jahre.
Sicher? Es ist jetzt gerade ein bisschen kurz, Herausforderung und so. Also, Ihre Frau sitzt in der zweiten Reihe. Wie haben Sie sich denn genau kennengelernt?
Ja, das war irgendwie, glaube ich, ein Ausgang von der Unteroffizierschule. Und man hat ein bisschen nachgeforscht natürlich, wer kommt denn die? Und war das schon mal gesehen. Und ja, hat sich Sorgen.
Es ist immer noch sehr knackig und kurz erzählt, aber offenbar hat es gehabt und sie haben 3 Kinder und sind mittlerweile auch 2-facher Grossvater, das habe ich vergessen zu sagen. Ihr Mann, der Vater von Ihren beiden Kindern, Andrea Bleicher oder jetzt Ex-Mann oder Trend von Ihrem Leben, haben Sie auf Reportage kennengelernt, in einer sehr speziellen Ausnahmesituation schon fast?
Ja, wir haben uns jetzt mal kennengelernt beim Flugzeugabsturz von Überlingen, wo wir beide als Reporter waren.
Und eigentlich für ein Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen? Also wie geht man da eigentlich?
Fokus, das deutsche Nachrichtenmagazin, die waren etwa 6. Und dann habe ich gedacht, aha, ja, die kommen sicher an viel mehr Informationen als ich allein hier in Deutschland. Vielleicht ist das ganz schlau, wenn man sich jetzt hier versucht, mal ein bisschen anzuhängen. Und das ist
der Anfang.
Der Anfang, ja, genau.
Der Anfang von dem Entlebuch, respektive von der Biosphäre Entlebuch, haben wir schon kurz aufgezeigt am Anfang der Sendung mit der Moorschutzinitiative, die durchgekommen ist, Rotenturm. Und nachher ist das Entlebuch zu dieser Biosphäre geworden, glaube ich, als einzige weltweit urschweizerisch-demokratisch durch Volksentscheid, respektive einzelne Volksentscheid. Wie bringt man Entlebucher dazu, aus ihrer Region eine Biosphäre zu machen, also wo man auf ganz viele Sachen eigentlich müsste verzichten?
Das übliche Entlebucher, der ist unwahrscheinlich weitsichtig und innovativ.
Ist er das? So. Gut.
Nein, es war ein schwieriger Begriff. Natürlich habe ich gefunden, dass das Modell Biosphärenreservat passt hervorragend. Weil es den Menschen ins Zentrum setzt und doch mit Naturlandschaft arbeitet. Und dass ein Modell könnte sein für uns. Aber auch schlussendlich ist es schlussendlich das Modell geworden für die Welt, würde ich mal sagen. Und das war ein schwieriges Unterfangen schon vom Begriff her.
Eben, weil es ist ja wahnsinnig abstrakt, oder? Also eine Biosphäre, was heisst das?
Ja, eben, das ist ja der Name Biosphärenreservat, da hat man gefunden, Bio, wahrscheinlich kannst du dann noch ein Rüebli essen, gibt kein Fleisch mehr. Reservat, das muss ein Indianerreservat sein. Und wenn man mich sieht, im Rostschwanz sieht, ist es klar gewesen, das ist ein Indianerreservat. Also, das waren schwierige Begriffe, die man erklären musste. Aber es war eine Diskussion natürlich mit der Bevölkerung, Vor- und Nachteile. Und da kann man auch sagen, du bringst eine bessere Idee. Und ich glaube, vielleicht hat es dort auch gescheitert. Es gibt keine bessere Idee, wenn so ein Eskalierungsfeld.
Okay, und das heisst, dann sind Sie von Gemeinde zu Gemeinde gegangen oder von Hof zu Hof und haben den Leuten mal müssen erklären, was das eigentlich bedeutet? Also ist es so?
Ja, es ist von Gemeinde zu Gemeinde, aber auch natürlich von Verein zu Verein. Es waren vielleicht 150 Veranstaltungen im Schnitt, wo man diskutiert hat über Vorteile, Nachteile. Und das Produkt hat auch an die Frauen und an den Mann bringen, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Das heisst, heute heisst es tatsächlich, die Flächen, die ab diesem Zeitpunkt, also eben, sie haben, glaube ich, die Hälfte vom Entlebuch, oder, die in dem Sinne schützenswerte Fläche ist, auf die hat man müssen verzichten, in Anführungszeichen. Und das Wettmachen mit Tourismus, oder wie läuft das trotzdem?
Ja, es ist natürlich in dem Gesamtaufbau von einer UNESCO-Biosphäre-Entlebuch gibt es Kernzone, Pflegezone und Entwicklungszone. Und die Kernzone ist die Tabuzone für die Natur. Naturlandschaft, deren überlassen. Das hat man müssen sein Verständnis holen für die Bevölkerung. Will man das? Kann man das? Und auf der anderen Seite eine Regionalentwicklung machen. Mit Tourismus, mit Regionalprodukten. Das auch. An sich die Werte, die man dort hat, die Werte in Wert setzen.
Ja. Das heisst, da kommen Leute aus der ganzen Welt zu Ihnen schauen, wie die das machen, die Entlebücher.
Ja, das stimmt. Aber nicht allein jetzt nur wegen dem Produkt, allein, sondern eigentlich wie wir arbeiten. Wir haben ein ganz ausgeklügeltes Organisationssystem geschaffen, wo man die Leute mit einbezieht. Und dann auch zeigen, wie funktioniert Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kann man nicht verordnen. Die muss man irgendwie, das ist ein permanenter Such-, Lern- und Gestaltungsprozess. Man muss dauernd auf die Nase gehen und wieder ein bisschen gescheiter werden. Man muss nach Optionen suchen können. Und das tut viele Leute faszinieren, dass es am Ort, dass es etwas funktioniert und dass die Bevölkerung da mitmacht, die ganze Bevölkerung mitmacht. Und da haben wir sehr viele Leute auch aus fremden Ländern bei uns auf Besuch, die das wollen studieren.
Sie sagen ja selber auch immer wieder von Schlagzeilen oder schauen, dass man sie als Theo Schneider vornimmt. Diese Woche oder die vergangene Woche mal gesehen in Ströflingskleider auf einem Bänkli in der Stadt Luzern. Das ist, in Basel wäre das irgendwie eine Fasnachtssujet schon gleich. Ich weiss nicht, vielleicht wird das ja zu Luzern jetzt auch eine Fasnachtssujet. Was ist es mit dieser Bänkli-Posse, die Sie da getrieben haben in der Stadt Luzern?
Ich habe eine Zeitung gelesen, dass die Stadt Luzern eine neue Möblierung sucht. Und dann Bilder gesehen hat der Zeitung von so Plastikhäufen, wie wir hier einen haben. So einen orangen, grossen Plastikhaufen. Und ich fand, das passt jetzt wirklich nicht. Und das nächste Mal, wenn ich in Luzern bin, wollte ich das mal anschauen. Ich hatte einen Termin in Luzern und wir gehen auf einen Rathausplatz anschauen. Und das war eine Katastrophe. Ich bin dann nachher heim und fand, das kannst du so nicht lassen stehen. Da musst du etwas unternehmen. Ich bin nachher heim, habe ein Mail gemacht an einen Kollegen da von unserem Holzforum, die Hölzigen, und er gesagt, habt ihr nicht irgendwie eine Idee von einem Bänkli? Wir müssen dann etwas eine Gegendarstellung bringen. Oder? Und dann haben wir so einen Prototyp gefunden von einem Schreiner, der das gemacht hat, im Mäntlibuch. Und haben dann nachher am Morgen früh, es war dunkel, gewesen, 4:30 haben wir das Bänkli auf dem Platz abgestellt, genau nach dem Plastikmöbel zu. Und wollten schauen, was passiert. Es ist schon ein paar Tage nichts passiert. Am Dienstagmorgen haben wir gesprungen. Und dann am Donnerstag so die ersten Reaktionen gekommen. Und am Freitag kommt uns Mittag ein Mail von der Stadtverwaltung. Ich müsste das Bänkli sofort abräumen. Wir haben Zeit bis 5 Uhr. Mit Bußandrohung. Habe ich mit den Bußrechten und so weiter. Und ich habe dann einem Stadtpräsidenten zurückgeschrieben von Luzern. Haben gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, für Bänkli abzuräumen. Und das Entlebuch habe ich auch keine finanzielle Mittel, um Bussen zu zahlen. Aber ich bin gerne bereit, meine Bussen absitzen, aber nur auf meinem Bänkli. Ja, und da ist die Geschichte so weitergegangen. Und schlussendlich hat sich dann eine Facebook-Gruppe gegründet, ja, ja, in Luzern. Die hat auch innerhalb von einer guten Stunde bereits 2000 Mitglieder gehabt. Wir wollen das Entlebucher-Bänkli. Und jetzt ist es eine Anfrage bei der Stadtverwaltung, die das eigentlich
im Parlament muss behandeln. Wo ist das Bänkli denn jetzt?
Sie sind daheim im gelobten Land.
Ja. Schön. Also, Sie haben ja Sinn in diesem Fall einfach. Also, da kommt wieder der alte Medienmann oder der Reporter für. Sie wissen schon auch, wie Sie auf dieser Klaviatur können spielen, oder? Dass etwas publik.
Ja, es war von einer Art Guerilla-Marketing, wo man natürlich geschaut hat, dass man möglichst wenig selber einbringen muss, sondern immer wieder an sich das Instrument und mitbekommt, oder? Also, die Stadtverwaltung hat mir immer ein Foto geschickt. Ein Tatbeweisfoto. Oder? Das Tatbeweisfoto ich muss den Medien weitergeben. Das ist schon passiert. Also, ich kann gar nicht so viel arbeiten.
Der Theo Schneider, Biosphärendirektor aus dem Entlebuch, erzählt von seinem letzten Husarenstreich in der Stadt Luzern. Ich habe am Anfang von der Sendung gesagt, Andrea Bleicher, sie ist Mutter von zwei Kindern. Und die beiden Kinder wohnen aber in Frankfurt, sind zwei Teenager. Das ist ein alternatives Familienmodell, das sie und ihre Mann glaube, relativ früh dann für sich entdeckt haben. Was ist der Hintergrund von dieser Geschichte, dass sie sich gerade für das Modell entschieden haben?
Ja, der Hintergrund von der Geschichte ist, dass wir beide sehr gerne unseren Job gemacht haben. Mhm. Also sowohl ich als auch meine Mann. Wir hatten zwei gute Stellen gehabt. Und danach, wo die Kinder gekommen sind, aber wir sind aus zwei verschiedenen Ländern, ist es schlussendlich darum gegangen, wird jetzt einer von beiden den Job, den er hat, aufgeben und ins andere Land ziehen? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass wir das anders machen? Und wo die Kinder gekommen sind, ist zuerst meine damalige Mann ist ein Jahr daheim gewesen. Also hat ein Jahr Elternzeit genommen und hat sich um die Sophie gekümmert. Und dann ist es dann mal wieder Zeit geworden, zum Arbeiten. Und dann hatte ich zuerst Kind alleine. Dann war ich bei der Sonntagszeitung, also Wochenprodukt. Hat das auch sehr gut einrichten können. Und er ist pendelt. Und dann ist es darum gegangen, wo ich zum Blick bin, habe ich einfach auch gewusst, da kann man nicht um 5 Uhr gehen. Also ich kann nicht in die Krippe die Kinder am Viertel ab 5 Uhr abholen, weil dann bin ich nämlich noch 3 Stunden im Büro, also bis um 8 Uhr oder vielleicht noch viel länger, bis um 9 Uhr, das weiss man einfach nicht, ist sehr viel unberechenbar. Und er hat weiter Wochenprodukte gemacht, wo man sich halt auch Zeit kann einfacher einteilen kann. Und danach haben wir es im Prinzip beschlossen, dass wir es umgekehrt machen, dass das Kind zu ihm geht und ich am Wochenende pendle. Und danach ist das eigentlich so bis jetzt geblieben.
Mhm. Und in der Öffentlichkeit hat es ja wahnsinnige Diskussion gegeben, respektive in den Kommentaren, wo man bei einem Mann jetzt nie so finden würde. Wie sind Sie mit dem umgegangen, dass jetzt plötzlich das thematisiert wird, wo bei x anderen Chefredaktoren von anderen Zeitungen sehr wahrscheinlich gang und gäbe ist, aber man hat es einfach gar nicht.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, in diesem Punkt, das interessiert mich nicht, was die anderen Leute denken, weil am Schluss gibt es genau 4 Leute, wo das muss stimmen. Das sind nämlich wir zwei und unsere Kinder. Also, und alle anderen interessieren mich nicht. Also, mich hat es ehrlich gesagt überrascht. Also, ich habe schon gewusst, dass es vielleicht interessant ist, weil es tatsächlich ein anderer Lebensentwurf ist, als das jetzt, dass die totale Norm ist. Gleichzeitig hat es mich überrascht, dass man mir quasi unterstellt hat, ich sei eine Rabenmutter. Als ob man sich das überhaupt nicht könnte vorstellen, dass das für uns alle auch stimmt. Und ich habe auch gesagt, jederzeit, das ist nicht ein fixes, starres Modell. Jederzeit, wenn ich gemerkt habe, da stimmt etwas in der Balance nicht mehr oder für uns stimmt das gar nicht, dann hat man das auch wieder müssen ändern. Aber gleichzeitig habe ich müssen sagen, okay, ich bin selbstverständlich bereit, über das zu reden. Ich habe nichts zu verstecken. Das ist nichts, wo ich mich dafür schäme, sondern ich finde, wir haben das absolut richtig gemacht. Und gleichzeitig habe ich irgendwie so gedacht, wisst ihr was, es geht euch aber überhaupt gar nichts an.
Das ist so eine kompromisslose Haltung, genau, wo glaube ich, auch etwas auszeichnet. Anja, Sie haben eine Geradlinigkeit, die Sie am Anfang gesagt haben, Sie sitzen gerade hier und Sie haben eine Haltung und das ziehen Sie ja durch.
Man muss nicht allen gefallen. Also ich habe auch das Gefühl, ich möchte ja den anderen Leuten auch nicht vorschreiben, wie sie ihr Leben führen müssen. Ich möchte dem Herrn nicht sagen, was er für eine Frisur muss haben. Ich möchte ihm nicht sagen, das ist richtig und das nicht, sondern ich glaube am Schluss, ist das eine Freiheit, die man den Leuten und nicht nur muss, sondern die Leute haben das Recht dazu, das für sich selber zu bestimmen. Also ich glaube nicht, dass es richtig in dem Sinne jetzt das ist für richtig und das ist falsch gibt. Wenn jemand daheim bleiben und zu seinen Kindern schauen will, ist das total richtig. Und wenn das jemand anders machen möchte, ist das auch total richtig. Ich glaube, am Schluss ist das den Leuten, soll das den Leuten überlassen sein. Und ich finde auch, das ist muss nicht eine ideologische Diskussion sein, sondern ich glaube, man muss den Leuten auch Freiheit zugestehen.
Sie haben die Position von der Blick-Chefredaktorin eine gewisse Zeit gehabt, im Jahr 2013, von Anfang an, glaube ich, ad interim. Oder? Der Zusatz war ja immer dabei gewesen. Sie sind nachher wieder zurück zur Sonntagszeitung. Wenn Sie jetzt mit ein paar Jahren Distanz zurückschauen auf die Pionierfunktion als Frau zum ersten Mal in dem Chefredaktionsposten vom Blick, wie sehen Sie jetzt die Zeit aus einer Distanz?
Da hätte ich noch viel blöder da. Nein, also eben, ich glaube, schlussendlich ist für mich wichtig und immer wichtig gewesen, ich bin ich. Und ich glaube, ich muss, wenn man neu mit einem geht, darf man seine Werte nicht über Bord werfen. Also ich finde, man darf die nicht kompromittieren. Man muss auch grundsätzlich wissen, was lässt man zu und was lässt man nicht zu. Und ich glaube, auch gleichzeitig ist es so, wenn man muss noch einmal, ich finde, wenn man noch einmal schafft, muss man dort auch gerne schaffen. Also ich gehe grundsätzlich gerne zur Arbeit. Und das muss auch weitere für einen stimmen. Und ich glaube, man darf sich nicht kaufen. Also es kann nicht ums Geld gehen. Es kann nicht irgendwie sagen, okay, gut, dann sitze ich das halt ab. Es schießt mir aber es ist ganz schlimm. Aber Lohn stimmt und Arbeitsweg ist auch noch okay. Und irgendwie vielleicht in 2 Jahren kann man dieses und jenes machen. Sondern entweder es ist gut und man geht gerne dort arbeiten. Man hat es gut mit den Leuten. Und vor allem, man hat ja als Vorgesetzter auch ein Vorbild. Funktion. Also wenn man dann nicht gerade sein kann, dann sollte man das auch nicht machen. Ja.
Die sind dann relativ schnell gegangen, wo ein neuer Chefredakteur bestimmt worden ist, sind sie, glaube ich, mehr oder weniger am gleichen Tag gesagt, gut, jetzt gehe ich.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, es geht schlussendlich auch darum, wenn jemand, ich finde, ein Chef soll nachher können Chef sein. Und wenn dort noch jemand sitzt, der denkt, ich kann es eigentlich besser als du, Double. Der bringt das nichts. Also das bringt weder immer etwas, noch bringt das, wird das mir etwas bringen. Sondern muss man sagen, okay, du machst das so, wie du das willst. Und ich würde das wahrscheinlich anders machen. Und dann kann ich dir nicht helfen. Und du bringst mich auch nicht weiter. Und dann muss man sich schlussendlich dazu entschliessen, etwas anderes zu machen.
Das ist, glaube ich, etwas, eine Haltung, die Ihnen sehr gleich kommt.
Sehr
gell? Ja. Kompromisslos.
Ich glaube, das ist ein Innerschweizer Luzerner.
Ah, sicher?
Ja, doch, mal. Doch.
Ja. Offensichtlich, okay. Ja. Ich doch. Denke, es kommt ursprünglich vom Entlebuch. Ich denke, das ist, finde ich auch, man muss wirklich sagen, jetzt mache ich Strich, mache etwas mit Leidenschaft. Oder? Und dass das dann einmal erfüllt und begeistert in der Arbeit. Ja. Und sonst, das würde für mich auch nicht stimmen. Ich bin Gestalter und nicht Ihr Verwalter.
Sie sind ein Gestalter, nicht vom Gott nicht, gibt es nicht bei Ihnen, gell? Das sagen Sie.
Nein, ich bin gerne jemand, der in Optionen denkt. Also, wenn das nicht klappt, hätte ich da noch Lösung und dort eine Lösung. Ich finde, es gibt immer eine Lösung. Ja.
Was sind so die letzten Knackpunkte, die Sie jetzt hatten? Also könnten Sie gerade ein konkretes Beispiel bringen, wo Sie sagen, da ist es schwierig geworden, da ist es harzig geworden in den Verhandlungen oder da sind wir an ein Problem angekommen, wo wir...
Nicht im Speziellen. Es gibt immer Geschäfte, wo man halt vielleicht eine Runde mehr muss drehen, bis es schlussendlich funktioniert. Aber wichtig ist, dass man dranbleibt, dass man begeistert dranbleibt, dass man überzeugt ist von der Arbeit, die man macht. Und auch konsequent ist und sagt, nein, jetzt hat das nicht funktioniert, jetzt machen wir etwas Neues.
Sie haben unglaublich viele Ämter. Sie haben mir in einer Mail noch schnell eine Zusammenstellung gemacht von all diesen Tätigkeiten, die Sie haben. Da ist der Feuerwehrkommandantin, dort sind Sie Alpenblöser, Sie sind im Jodlerclub, Sie sind Katastrophenspezialist, Tourismus-Dozent. Das sind wahnsinnig viele Sachen, wo Sie auf Ihrem Tablet haben. Wo ist das Herz am meisten dabei? Wo brennt es? Oder ist das jeden Tag ein bisschen anders?
Ja, ich bin froh, dass ich natürlich viele Facetten können. Das gibt auch die Möglichkeit, mit den Optionen zu spielen. Aha. Ja, hätte vielleicht auch noch eine Variante. Und dort hätte es auch eine Kooperation, wo würde funktionieren. Das ist nur ein Vorteil für mich. Mein Herz schlägt für das Entlebuch. Ich bin Entlebucher, ich bin Entlebuch und ich arbeite für das Entlebuch.
Ich würde fast sagen, der König vom Entlebuch.
Nein, das nicht.
Aber
ich bin
eher... Wenn es Monarchie gibt.
Ja, das... Nein. Ich bin eher so ein bisschen, soll ich das sagen, eine Art Zirkusdirektor. Ich muss probieren, den Flohzirkus unter den Hauben zu behalten. Weil die Akteure sind im Zirkus viel wichtiger. Ich meine, eine gute Designnummer oder eine Lohnnummer, x-was, das ist da so faszinierend. Nicht der Zirkusdirektor. Aber der muss probieren, das Ganze eigentlich unter dem Dach zu behalten. Und das Haus nach aussen zu vertreten.
Ist nicht so anders von einer Chefredaktorin, oder? Da hat sie nach dem auch einen Flohzirkus, den man muss bändigen muss in einer Redaktion. Das ist das ein Klischee?
Nein, das stimmt schon. Wobei ich auch feststelle, dass es vor 20 Jahren schwieriger war als heute. Man hat heute einfachere Leute. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind angepasster, als dass sie waren. Das heisst nicht, dass das besser ist.
Sehen Sie das auch so, dass heute
ja, wir haben Mitarbeiter wir haben eine Gesellschaft, die immer versucht, ja, nicht konsequent zu sein. Noch das Hintertürchen offen zu haben, in dem Sinn, dass man Schwierigkeiten hat beim Entscheiden. Mal so halbherzige Entscheidungen zu machen. Oder? Wir sind so eine Ja-Aber-Gesellschaft geworden. Oder? Man hat viel zu viele Ja-Aber-Menschen. Und einfach nicht sagen, jetzt will ich das machen, jetzt mit Leidenschaft, ich muss jetzt durchziehen, da wechsle ich jetzt, das mache ich jetzt. Sondern einfach, ja, ich muss noch, das Aber kommt immer noch. Also das zeigt sich auch im täglichen Gebrauch mit dem blöden Wort Aber. Oder? Da sagen wir, ja, es war fantastisch, dass der Skitag, den wir heute erleben durften, aber es war ein bisschen hart. wir haben grossartig gegessen, etwas Fruchtes haben wir gegessen, aber die Pfeffermühle hat gefällt auf dem Tisch. Aber, oder? Das Aber kommt einfach immer wieder. Wir können einfach nicht mehr bedingungslos begeisterungsfähig sein. Das, was vielleicht ein Kind noch kann. Und da können wir etwas lernen von den Kindern.
Ich habe aber auch das Gefühl, es ist zu einem grossen Teil auch fehlender Mut. Also, dass man, weil, wenn man etwas wirklich gut findet, ohne zu sagen, da gibt es da aber schon noch dieses oder jenes, tut man sich klar noch einmal positionieren. Also, man bekennt sich zu etwas. Und wenn man dann schon man sagt, oh, das ist jetzt super toll gewesen. Und dann macht man irgendwie und sagt, aber dieses und jenes, da macht man schon sofort wieder einen Schritt zurück. Also man tut quasi schon ein bisschen auf die andere Seite drücken, dass man sagt, doch, das ist super und das machen wir jetzt und wir glauben an das, statt dass man sagt, und dann könnte noch das und das und vielleicht ist da schon noch dieses und jenes. Ich glaube, das ist ja so quasi das Mut, der Mut zum Bekenntnis fehlt oft, wenn man sich auch angreifbar macht durch das. Hingegen, wenn man es sofort selber ein bisschen runterholt und einschränkt, ist es sofort ein bisschen anders.
Sie machen gerade die Tür auf zu meiner letzten Frage, Andrea Bleicher. Ende Jahr ist Schluss mit dem klassischen Journalismus. Sie sind in der Gründung von einer eigenen Agentur, machen sich selbstständig. Panda und Pinguin heisst das Kind.
Ja.
Warum Panda und Pinguin?
Ja, weil wir Panda und Pinguin sind. Nein, wir sind zusammengesessen, ich glaube, 6. oder 7. Und danach haben wir gesagt, so, jetzt schreiben wir mal alles aufschreiben, was unser Name einfällt für die Firma, was wollen wir sein und so weiter und so fort. Und am Schluss haben wir etwa sicher mehr als 100 Namen gehabt, die in Frage kamen. Natürlich auch viel Unsinn. Ich trinke selber keinen Alkohol, aber die anderen, die an diesem Abend tätig waren, haben natürlich auch so das ein oder andere getrunken. Und die Namen sind immer irrer und unsinniger geworden und auch viel lustiger. Und danach haben wir am Schluss die Liste gehabt und danach haben wir eigentlich zuerst so gedacht, ja, es sollte vielleicht ein bisschen etwas Vernünftiges sein und es geht ja so ein bisschen um Storytelling und vielleicht muss man eine Geschichte haben. Und danach haben wir so drüber gelassen und dann gefunden, ach komm, das sind wir doch gar nicht. Wir sind jetzt nicht super Stier, wir sind irgendwie, sondern wir sind vielleicht auch ein bisschen anders. Und ich glaube, das soll das auch ausdrücken, dass wir jetzt irgendwie nicht irgendwie etwas Staatstragendes gewählt haben, wo auf Literatur abzeichnet, sondern etwas, was sagt, nein, wisst ihr was? Es ist auch ein bisschen Rock'n'Roll dabei. Also das ist ein bisschen Punkrock.
Punkrock?
Ja, genau. Und darum, und ich glaube, schlussendlich, was wir machen wollen, ist Geschichten von Leuten erzählen. Also Geschichten von Firmen erzählen, Geschichten von Leuten erzählen. Und ich glaube, die Emotionalität, also wenn ich in der Schneiderkür über das Endebuch höre, dann sage ich, ganz genau das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen irgendwie Geschichten von Leuten erzählen, die mit Leidenschaft hinter etwas stehen, die aber vielleicht auch gar nicht so gut wissen, Herr Schneider jetzt das hervorragend macht, die vielleicht gar nicht so richtig ausdrücken können, was ist ihre Geschichte, was hat es mit ihrem Produkt, was macht sie so einzigartig. Und dort wollen wir helfen und dann glaube ich, jetzt sind wir mit unserem Namen auch total richtig.
Panda und Pinguin.
Genau. Ich habe überlegt, ob ich jetzt immer schwarz-weiß anlegen muss, aber ich kann es sofort wieder
über den Bord kurven. Super, wir sind praktisch am Ende von der Sendung. Der nächste Besuch aus dem Ausland, Theo Schneider.
Der ist diese Woche von Südkorea.
Tatsächlich
von Südkorea.
Ja, ja. Super. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt, in die Sendung gekommen sind. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spass bei allem.
Danke.
Und Ihnen danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche einen ganz schönen Sonntag. Merci vielmals.
Persönlich ist heute live aus der Akku-Plattform zu Emmenbrück Luzern gekommen. Gäste beim Christian Zeugin sind Andrea Bleicher, stellvertretende Chefredaktorin von der Sonntagszeitung, und der Theo Schneider, Direktor von der UNESCO Biosphäre Entlebuch. Technik Daniel Durr und Thomas Jecker, und für den kurzen technischen Unterbruch etwa bei Halbzeit bitten wir um Entschuldigung. Können Sie nochmal hören, die Sendung, samt den fehlenden Sekunden, entweder heute Abend nach den 10 Nachrichten, auch wieder hier auf SRF 1, oder schon gleich jederzeit auf srf1.ch bei «Persönlich».
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.